Ja, von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sein dürfen. Und ich habe mich auch sehr gefreut, wie ich die WDLer hier gesehen habe. Wir sind auch mit WDL sehr eng verbunden, weil eine von unseren Töchtern auch ein Jahr gemacht hat, einen Jüngerschaftskurs bei WDL hier am kleinen Kördesser See. Da seid ihr ja auch, ne? Ich habe uns heute ein Thema mitgebracht, eine optimale Jahresplanung für 2026 oder die richtige Jahresplanung für 2026. Ich weiß nicht, ob ihr alles schon verplant habt, euer Terminkalender schon wieder voll steht, keine Ahnung. Ich finde das so gewaltig, wie die Jahreslosungen immer so ins Leben hineinsprechen. 2025 hieß es ja, prüfet alles und das Gute behaltet. Und für dieses Jahr haben wir schon gehört, siehe, ich mache alles neu. Wie wahrhaftig das ist. Neujahr fiel wieder auf dem ersten. Stimmt, ne? Ich mache alles neu, Neujahr, und da geht's wieder los. Wenn wir so zurückdenken, 2025, wart ihr mit dem Jahr zufrieden? Wenn ihr euch mal ganz persönliche Fragen stellt, wie war das? Klopft wir uns auf die Schulter? Gut so, mein Junge oder mein Mädel, haben wir alles gut hingekriegt? Ich möchte uns heute aus dem Jakobusbrief mit einigen Gedanken konfrontieren, die, ich denke, sehr krass in unsere Zeit hineinsprechen, auch in unser Leben, was wir bedenken sollten, wenn du ein erfolgreiches Jahr 2026 hinkriegen willst oder nicht. Es geht um einige grundlegende Gedanken, um einen ganz kurzen Rückblick von 25. Dann soll es auch um einen Ausblick gehen für 2026. Aber das Bibelwort soll uns lenken und leiten, damit wir den Durchblick haben. Erst Rückblick, vorausschauend und dann den Durchblick. Darum soll es gehen. Im Jakobusbrief wird uns, es ist ein Hirtenbrief, es ist ein seelsorgerlicher Brief, der mich immer wieder persönlich sehr tief anspricht und ermutigt. Ich möchte uns zu Beginn ein Zitat von Albert Einstein, ein jüdischer Physiker und Mathematiker, einer der höchsten Gelehrten, kann man sagen, des 20. Jahrhunderts. Er hat Folgendes gesagt: Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue Jahr. Und war es schlecht, ja, dann freue dich erst recht. Was meint er damit? War das alte Jahr schlecht, dann freue dich erst recht, dann kann es nur noch besser werden. Das ist doch schon mal ermutigend als Grundlegendes. Als ich noch in meinem alten Beruf war als Forstverwalter, ich war bei einem sehr Großgrundbesitzer, einen Industriellen, beschäftigt als Förster. Und wir mussten uns unser Büro teilen mit 3 Schreibtische, aber alles verschiedene Sachen. Die landwirtschaftliche Verwaltung des Gutes hatte einen Schreibtisch, der Gutsverwalter. Dann saß mir so gegenüber, so schräg, der Golfplatzmanager, das zählte auch zu diesem großen Betrieb, und mein Schreibtisch, ich war für die Forstverwaltung verantwortlich. Und es war auch Anfang Januar, dann kommt ein Nachbar rein, der war neu zugezogen, ein älteres, pensioniertes Ehepaar, und er spielte Golf. Er wollte nicht zu mir, er ging dann zu dem Golfmanager und sagte, so, ich möchte mich mal informieren, was gibt es denn dieses Jahr so für Angebote? Und der Golfplatzmanager, der redete wie ein Wasserfall. Was er für große Pläne hatte für das neue Jahr. Und er redete und mein Nachbar, der wollte eigentlich ein paar Fragen nur haben. Der wollte gar nicht so viel hören. Der wollte nur ein paar Informationen für Events oder was da dann so stattfindet auf dem Golfplatz. Aber der Golfplatzmanager, der redete und sagte, was er für große Pläne hat und wir machen das größte Golf-Event hier im ganzen Landkreis Osnabrück. Stopp, 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 sagte dann mein Nachbar, der alte Herr. Er sagte, ich will Ihnen mal eines sagen, was Sie jetzt machen, das sollten Sie nicht tun. Sie sollten sagen, so der Herr will und wir leben, dann können wir das tun. Das war sein Antwort. Ich sage, wow, das passt. So der Herr will, dann werden wir leben und dann können wir dies oder das tun. Und ich möchte uns auch aus dem Jakobusbrief, der Predigttext ist Jakobus 4, 13 bis 17. Ich möchte uns aber zu Beginn aus dem Kapitel 1 die Verse 1 bis 5 lesen. Warum? Jakobus ist ein Hirte. Jakobus wird sogar in außerbiblischen Quellen von Josephus Flavius in jüdische Altertümer erwähnt. Jakobus war ein Beter. Man sagt von ihm, er hatte Knie wie ein Kamel. So platt, so breit, so vorne. Er hatte Eigenschaften wie ein Kamel. Wenn er morgens aufstand, dann musste er erst von den Knie hochgehen. Und wenn er sich abends wieder hinlegte, musste er immer wieder erst auf die Knie gehen. Das sagt man von Jakobus. Und er war ein sehr weiser Mann und der gibt uns hier ein paar gute Gedanken für das neue Jahr mit, wenn wir das zu Herzen nehmen. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Wir könnten das heute wirklich so sagen, Jakobus schreibt an alle Kontinente der Erde, an die Juden, die gläubigen Juden an Jesus, die zerstreut waren in dieser Zeit schon, auf alle Kontinente der Erde, in alle Länder der Erde, in der Diaspora. Warum ist das so wichtig? Das ist der Segen Abrahams, wo Gott Abraham schon diesen Segen gibt. Durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, alle Völker der Erde, ja, aber alle Geschlechter, das heißt alle Generationen, alle Völker von der Schöpfung angefangen bis zum Ende, wie der letzte Mensch auf dieser Erde leben wird. Und bis zum Ende dieser Tage soll die ganze Welt gesegnet werden durch das lebendige Wort Gottes, was von den Juden ausgeht. Das will er uns hier nochmal deutlich machen. Und Jakobus schreibt immer, und das finde ich sehr, sehr schön, meine lieben Brüder, das gilt natürlich auch meine lieben Schwestern, natürlich. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Frage mal, wer von euch freut sich, wenn ihr in Anfechtungen fallt? Wenn so Tage des Lebens im Glaubensleben kommen, wo wir nicht mehr wissen, wo vorne oder hinten ist. Er sagt, freut euch. Anfechtungen, die sind so wichtig. Und wisst, dann kommt schon wieder die Auslegung dazu, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Wichtig, Geduld. Herr, schenke mir Geduld, aber bitte sofort. So beten wir gern, oder denken, ich zumindest. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Und jetzt nochmal was auch fürs neue Jahr. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Für alle unsere Entscheidungen, die wir selber machen, die können richtig sein, die können hundertprozentig falsch sein. Der Herr Jesus möchte von uns, dass wir ihm in allen unseren Wegen, im Denken, im Reden und im Tun mit hineinbeziehen. Wenn wir das nicht tun, haben wir ein Problem. Werden wir nachher noch sehen. In Johannes 15,5 sagt er auch, Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wollen wir gar nicht hören. Wir denken, wir können viel. Wir machen ja auch viel. Und wenn wir jetzt so in unsere Zeit hineinschauen, dann machen die großen Parteien, die politischen Parteien, ihre Klausurtage. Sie recherchierten, was war gut im vergangenen Jahr, was müssen wir besser machen. Sie haben neue Pläne fürs neue Jahr 2026. Und oft sind es hohle Floskeln, hohle Versprechen, die sie nicht halten oder auch nicht halten können, weil sie sie ohne Gott machen. Die Rechnung ohne den Wirt. Ich möchte uns den Predigttext lesen. Da geht es um grundlegende Dinge, die der Herr uns hier mitteilen möchte durch Jakobus. Jakobus 4, 13 bis 17. Jakobus Kapitel 4, Verse 13 bis 17. Wer eine Bibel dabei hat, darf das gerne mitlesen. Ich lese hier aus der Luther-Übersetzung. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Da ist Gott gar nicht gegen, dass wir unseren Verstandskasten einsetzen und planen, ökonomisch richtig denken. Das ist vollkommen in seinem Sinne. Aber jetzt geht's weiter, Vers 14. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in all eurem Übermut, all solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Soweit der Predigttext. Ich möchte uns nochmal vor Augen führen, wir alle sind ja mathematisch und mit Zahlen sehr gut bestückt. Ein Jahr, um das nochmal so vor Augen zu haben, ein Jahr hat 12 Monate, wissen wir. Ein Jahr hat 53 Wochen. Ein Jahr hat 365 Tage und das sind insgesamt 8.760 Stunden. Und jetzt kommen Durchschnittswerte, das sage ich einfach mal so für der durchschnittliche deutsche Bürger, was er mit Essen, Schlafen und Arbeiten so an Zeit verbringt. Also das sind Durchschnittswerte, der eine hat mehr, der andere weniger. Aber es ist so, man kann das ganz gut so annehmen, diese Daten. Der durchschnittliche Mensch verbringt mit Essen im Jahr ca. 547 Stunden. Frühstück, Mittag, Abendessen, vielleicht nochmal ein Kaffee, ein Stück Kuchen dazwischen, alles okay. Der durchschnittliche Mensch schläft im Jahr 2555 Stunden. 2555 Stunden. Die Arbeitszeit eines durchschnittlichen Bürgers ist 2240 Stunden im Jahr. 2240 Stunden. Rechne ich das zusammen, essen, schlafen, arbeiten, dann verbleibt von den 8760 Stunden ein Rest von 3418 Stunden. Und die Frage ist, was habe ich mit dieser Zeit gemacht? Das ist eine gute Frage, das ist eine berechtigte Frage. Und Jesus hat ja einmal gesagt in der Bergpredigt, wo dein Herz ist, da ist auch dein Gott. Habe ich ein geteiltes Herz? Meine eigenen Wege, meine eigenen Vorstellungen. Gott, ja, das ist schon wichtig. Jesus, ja, natürlich. Ich komme ja auch hin und wieder gerne mal sonntags in den Gottesdienst. Eine gute Atmosphäre, liebe, nette Menschen. Aber ist mein Herz ganz bei ihm? Wenn wir uns das erste Gebot nochmal vor Augen halten, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, also keine fremden Götter haben, nur Jesus Christus, unser himmlischer Vater. Nur habe ich sonst noch Dinge, die mich so lähmen, die mich so gefangen nehmen, schon seit 2025 und die kriege ich gar nicht weg. Und das sagt Paulus selber, dieser fromme Mann, dieser Apostel Paulus in Römer 7, 19, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Schlechte, was ich gar nicht will, das tue ich. Er nimmt sich da selber mit hinein. Und wie oft muss ich das auch bei mir sagen? Ich erkenne mich da voll und ganz wieder. Aber wir haben einen vergebenden Herrn, einen Herrn, der uns lenken und leiten will durch das neue Jahr. Und wir müssen eins erkennen. Wir können nur unser Verhalten verändern. Wenn irgendwelcher Druck kommt oder irgendwelche äußeren Umstände, dann sagen wir, ja, dann mache ich das eben nicht mehr, weil das so ist. Okay, unser Verhalten. Aber unser Herz, das können wir nicht verändern. Das kann nur der Heilige Geist, wenn er in uns lebt. Das heißt, wenn ich an Jesus Christus glaube, wenn ich ihn als Retter und Herrn angenommen habe, nur dann und ihn bitte und ihm das sage, was in meinem Leben nicht gut gelaufen ist 2025. Das will ich 2026 nicht wieder machen. Wir werden nachher ein paar ganz praktische Beispiele erfahren und hören. Dann können wir ihn bitten und sagen, Herr, vergib mir. Wir müssen immer wieder erkennen, Jesus Christus hat sich ganz hingegeben. Das Ganzopfer. Ganz für dich, für mich, damit wir leben können. Er hat voll in uns investiert. Voll. Nicht halb. Voll. Warum? Weil er uns liebt. Weil er möchte, dass niemand verloren geht. Und das ist sein Hauptanliegen noch in dieser Zeit, wo wir leben, wo wir sehen in unserer Welt, es geht drunter und drüber. Wenn Menschen sagen, ich fürchte mich vor der Zukunft, sagte neulich jemand. Ich fürchte mich vor der Zukunft. Ja, wenn du Gott fürchtest, wenn die Gottesfurcht in uns da ist, dann brauchen wir uns nicht vor der Zukunft zu fürchten. Dann wissen wir, wir werden gelenkt, geleitet. Wir werden mit ihm, wenn wir Jesus nachfolgen, gehen wir gute Wege. Ein schmaler Weg ist das. Wir gehen dann nicht diesen breiten Weg, wo die Welt geht, wo keine Hoffnung ist, wo nur Kummer und Leid ist und alles Mögliche, was nicht gut ist. Deshalb der Rückblick des Jahres. Das eine oder andere war nicht gut. Aber der Ausblick. Wir gehen auf das Beste zu, was kommt. Wir gehen auf das größte Ereignis zu, was kommt, dass Jesus seine Gemeinde heimholt, die Entrückung. Das ist das größte Ereignis, was auf die ganze Menschheit zukommt. Plötzlich ist die Gemeinde Jesu weg. Sie ist nicht mehr da. Und dann fängt die Ewigkeit an in Freude. Was wir nicht in Worte fassen können, was uns erwartet. Und das dürfen wir auch sagen, und das ist mir auch ganz wichtig, wenn wir von Menschen gefragt werden, ja, wie siehst du das denn auf dem 2026, wie geht das weiter? Ich sage, das Beste kommt noch. Wie, siehst du das denn gar nicht alles, was da läuft? Ich sage, wir, die an Jesus glauben, das Beste kommt. Wir gehen in eine gute Zukunft. Ich sehe nicht auf das, was ist, sondern das, auf was kommt. Das ist wichtig, dass wir den Blick auf Jesus gerichtet haben. Und dann sagt er auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, wir kennen diese Geschichte alle, wo auch ein kluger Mann Zukunftspläne hat, von dem reichen Kornbauer, so hat Luther das hier überschrieben. Kapitel 12, Verse 16 und folgende. Und Jesus, und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen, und ich will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und dann will ich sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe und iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr. Auf Deutsch übersetzt heißt das: Du Vollidiot. So krass muss man das sagen. Du bist ein Vollidiot. Du hast den Verstand verloren. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Die Musiker unter uns, die werden den bestimmt kennen. Der hat das mal in ganz tolle Worte gefasst. Christoph Zehlender hat viele christliche Lieder geschrieben. Und er hat ein Lied geschrieben, das heißt Reich und doch so arm. Ich lese nur eine Strophe und dann den Refrain. Einer hatte große Pläne, wollte viel und immer mehr und so schuftete und investierte er. Spekulierte an der Börse, kaufte Aktien, Häuser, Gold, kam im Porsche bei den Banken angerollt. Endlich war er kurz vor seinem Ziel, plante gierig noch den ganz großen Deal, würde Donald Trump sagen. Doch dann starb er. Plötzlich war es sonnenklar, welch ein armer Kerl der reiche Mann doch war. Und jetzt kommt der Refrain. Reich und doch so arm. Den falschen Traum geträumt, gerafft, gegiert, gegeizt und das Wichtigste versäumt. Ihr kennt es wahrscheinlich, oder? Kennt ihr dieses Lied? Ich hab's für mich. Vielleicht singt ihr uns das nachher mal vor, wenn ihr wollt. Also, ich würde mich drüber freuen. Also, hat sehr gute Strophen, also einen sehr guten Inhalt. Was sollen wir tun? Wie der Herr uns hier mitteilt, wir sollen Jesus in allem Denken, Reden und Tun an erster Stelle mit einbeziehen. An erster Stelle, nicht an zweiter Stelle. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir nochmal verstehen, auch was dieser reiche Kornbauer hier sagt. Er dachte bei sich selbst, ich, meine Früchte, ich und das meine. Er hat sich nicht mal Gedanken darüber gemacht, die Luft zum Atmen, dass die geschenkt von Jesus ist. Er hat sich nicht mal Gedanken darüber gemacht, dass der Regen, der seine Felder benetzt und befeuchtet hat und Wachstum und Gedeihen gegeben hat, dass er nichts davon selber hatte. Alles geschenkt. Alles. Wo ist die Dankbarkeit geblieben? Nichts. Er kennt diesen Gott überhaupt nicht. Hat bestimmt viel von ihm gehört. So wie geht es viele Menschen heute um uns herum. Sie haben es gehört. Sie haben es oft gehört. Sie haben aber nie diesen letzten Schritt gemacht. Sie haben immer ein geteiltes Herz, ein halbes Herz. So ein bisschen Jesus, ja. Aber nicht ganz. Und Jesus will uns ganz und nicht halb. Er hat sich auch ganz gegeben und nicht nur halb. Und das macht Jakobus uns nochmal deutlich. Ihr solltet wirklich sagen, so der Herr will, werden wir leben und dann werden wir dieses oder jenes tun. Wir sind ja eine Großfamilie. Und Weihnachten, dann kommen alle Kinder und Enkelkinder nach Hause. Und das ist immer ein großer Segen. Und auch dieses Jahr am ersten Weihnachtstag, dann trudeln alle abends ein zum Abendessen. Es ist eine sehr schöne Gemeinschaft. Alle Kinder sind gläubig, auch unsere Schwiegerkinder. Sie brennen zwar unterschiedlich für Jesus, aber sie sind alle getauft und haben alle mal eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Das ist schon ein besonderer Segen. Und so haben wir einen Abend, einen Männerabend gemacht am zweiten Weihnachtstag. Das machen wir dann schon mal. Das hat schon fast eine Tradition zum zweiten Mal jetzt. Dann gingen wir essen in einem Lokal in Osnabrück. Und dann kamen wir in einem wunderschönen Lokal. Nur die Heizung war kaputt. Wir mussten uns alle eindecken und einlullen und einmummen und das ist auch so geschehen. Die meisten haben alle fluchtartig den Laden verlassen. Aber dann fragte mein Sohn uns in der Runde, lass uns mal persönlich sprechen, so als Männerrunde kommen wir. Wenn alle da sind, Kinder, Enkelkinder, dann kann man gar nicht so persönlich sprechen. Wie ist es dir letztes Jahr so ergangen, 25? Warst du zufrieden? Und so hat jeder von uns erzählt, wie es uns ergangen ist. Ganz unterschiedlich. Aber was eigentlich bei allem dann kam, einer meiner Schwiegersöhne fing dann an als erster und sagte, dass den nächsten Vorsatz, den ich für 2026 gefasst habe, ich möchte mehr Zeit mit Jesus verbringen. Ich möchte mehr Zeit haben, Bibel zu lesen. Ich möchte mehr Zeit im Gebet verbringen. Und eigentlich haben wir alle dann gesagt, ja, du hast uns eigentlich alles vorweggenommen. Wir können eigentlich nur Amen dazu sagen, wir haben alle das gleiche Problem. Dass wir alle gesagt haben, ja genau, das erkennen wir auch. Wir haben Mangel, ich lese das nochmal, 3418 Stunden. Also wenn einer jetzt sagt, ich habe keine Zeit, also das gilt nicht mehr. Ab heute könnt ihr das nicht mehr verbuchen als habe keine Zeit. Wir sagen dann immer, wir haben schon einen Termin. Mag ja auch sein. Aber wichtig ist, der Herr möchte uns damit hineinnehmen, das Wichtigste zuerst, und das ist Jesus. Dass er an erster Stelle in unserem Leben kommt. Und wo das noch nicht so ist, jeder Neuanfang beginnt mit Buße, wenn wir zu ihm sagen, Herr, es tut mir leid. Es tut mir leid. Verändere du mein Herz. Gib mir das Wollen, dass ich wieder so eine Freude bekomme, morgens früh aufzustehen, mit dir den Tag zu beginnen, dankbarer zu werden. Das sind gute und große Vorsätze. Und wenn das bei mir nicht so ist, dann ist es auch gut, wenn ich einen Bruder habe, mit dem ich zusammenbete, oder die Geschwister in einer Zweier- oder Dreierschaft eine Gemeindegebetsstunde neu aktivieren. Da liegen große Verheißungen drauf. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dann möchte ich uns jetzt ein paar ganz praktische Anleitungen mit für das Jahr 2026 geben. Jakobus 1, 5 haben wir schon gehört. Wenn es euch an Weisheit mangelt, dann bittet Gott und er wird gerne geben und er wird niemanden ablehnen und er wird niemanden die Weisheit verwehren. Und wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir Weisheit von Gott erbitten, soll ich so entscheiden oder soll ich so entscheiden? Oft wissen wir es nicht. Dann können wir ganz sicher sein, dass er uns hilft, dass wir das erkennen. Und die Weisheit, die er uns dann gibt, das heißt, meine Erkenntnis, die stimmt mit seinem Willen und Weg überein. Das ist die Weisheit, die wir von ihm erbitten können. Und das ist ja auch eine Verheißung. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Er ist jede Verheißung hat aber auch eine Bedingung. Oder jede Bedingung, die Jesus uns gibt, hat auch eine Verheißung. Und das ist so mutmachend, das ist so erfreulich für 2026. Und diese Weisheit, die brauchen wir für die Entscheidung. Das ist genau das, ihr sollt sagen, so der Herr will, werden wir leben. Herr, wenn du das willst, dann werde ich das und das tun in diesem Jahr. Ist das dein Wille, ist das dein Plan? Wenn nicht, kannst du mir auch die Türen dazu machen. Dein Wille geschehe, so wie wir es im Vater unser beten. Dann in Jakobus 1, Vers 27 kommt was ganz Wichtiges. Jakobus ist ein Hirtenbrief, wie wir nach meiner Meinung keinen so tiefgreifend, gründlich haben für unseren Alltag als Gläubige, die mit Jesus unterwegs sind. Und dann sagt der Herr hier in Jakobus 1, Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Ich möchte niemandem sagen, komm sonntags nicht mehr hierher zum Treffpunkt Hoffnung. Nein, das ist ganz wichtig, sehr, sehr wichtig. Aber darüber hinaus, ein Gottesdienst, der so gewaltig ist, weise beziehungsweise Waisen, das heißt, wo ein Ehepaar, ein Teil verstorben ist, oder Kinder, Waisenkinder, Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und dann uns sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Wir gehen in einer Zeit, die Welt, die macht uns alles vor, also über Internet, es werden so viele Angebote gemacht, auch viele Gläubige fischen im Internet und kommen plötzlich mit Informationen, mit Lehren vom Tag, dass einem die Haare zu Berge stehen, die nicht ansatzweise mit Gottes Wort übereinstimmen. Deshalb, das ist unsere Leitlinie, das ist der Weg für 2026, das lebendige Wort, und das ist Jesus. Ich bin der Weg. Und er fordert uns auf, folge mir nach. Waisen und Witwen zu besuchen, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir überlegen, wir können dafür beten. Herr, gibt es jemanden, der einsam ist, der krank ist, der mutlos geworden ist, der gar keine lange Bibelandacht von mir hören muss, den wir einfach nur in den Arm nehmen müssen, und der weiß, da ist jemand, der mich sieht, der mich liebt. Du bist mir nicht egal. Ich möchte eine wahre Geschichte erzählen von unserer jüngsten Tochter. Der Schwiegervater war der Missionsleiter von Toll Nation. Und die sitzen jetzt in den Emiraten, in den Arabischen Emiraten. Und er betet kurz vor Weihnachten: Herr, ich bitte dich, ich möchte gerne einen muslimischen Menschen zu Jesus führen, aus dem Islam. Waldemar hatte einen Predigtdienst an einem Sonntag in einer Gemeinde als Gastprediger. Er steht da so vorne, wie ich jetzt auch hier stehe, und plötzlich kippt er um. Als Prediger fällt vorne von der Kanzel runter und liegt auf dem Boden. Notarzt kommt ins Krankenhaus, kommt am Tropf, erholt sich wieder und so weiter. Und jetzt ist Folgendes. Jetzt liegt ein muslimischer Junge aus Pakistan, wo die Islamisten die ganze Familie ermordet haben. Er ist der einzigste Überlebende. Alle tot. Eine wahre Geschichte. Und dieser Junge aus Pakistan liegt bei Waldemar auf dem Zimmer. Und er lädt ihn ein, wie er wieder nach Hause kommt, zum Heiligabend. Zum Heiligabend Gottesdienst in der Gemeinde. Und dann lädt er ihn ein zu sich persönlich nach Hause, weil er niemanden hatte sonst. Und er kam. Und wie heißt die Jahreslosung? Siehe, ich mache alles neu. Und das war damals auch schon. Und dieser muslimische Junge, Ali, kommt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Er hat gebetet: Ich will einen islamischen Menschen zu Jesus führen. Krass. Wenn du bereit bist, auch vorne hier umzufallen, Herr, warte noch ein bisschen, bis ich im Bett liege. Dann versteht ihr? Aber so, Gott hat gewaltige Pläne. Und wenn wir mit ihm in Verbindung sind und das ernst meinen, und Waldemar hat das ernst gemeint, dieses Gebet, und dieser Junge kam zum Glauben an Jesus. Was für ein Segen. Jakobus 3, dann fordert Jakobus uns auf: Wenn du gute Tage sehen willst, also wenn du 2026 gute Tage sehen willst, dann halt deine Zunge im Zaum. Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Ich kann das umgekehrt besser. Kann ich ganz. Obwohl, jetzt habe ich den Segen, ich kann jetzt schlecht hören, weil ich so erkältet bin. Ich muss noch den Segen daraus ziehen. Ich weiß noch nicht wie. Dann beschreibt Paulus uns im Epheserbrief: Kauft die Zeit aus. Kauft die Zeit aus. Wir wissen nicht, wie viel Zeit noch da ist. Wie wir das auch in einem Lied gesungen haben. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Er sagt: Seid stündlich bereit. Es kann jeden Augenblick sein, dass er die Gemeinde heimholt. Jeden Augenblick. Die Zeichen stehen auf gut. Die Zeiger der Weltenuhr stehen kurz vor 12, wenn ich das mal sagen darf. Kauft die Zeit auf. Denket daran, dass noch viele Menschen keine Hoffnung haben. Römer 1, Vers 16, dass das auch unser Lebensmotto wird für 2026. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. So ist es doch eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst. Nochmal, die Juden zuerst. Habt ihr das alle gehört? Das überlesen wir oft und das wird auch nicht wahrgenommen. Das ist Jesus seine Herzensanliegen, dass wir wieder zu den Juden gehen. Und auch wie der Psalmist schreibt im Psalm 122, betet für den Frieden Jerusalems. Warum ist das so wichtig? Weil da der Weltfriede von abhängt. Solange Jerusalem keinen Frieden hat, die ganze Welt wird weiter gegen Israel, gegen Jerusalem. Verrückt werden sie da dran. Kirre. Und Gott sagt, der Herr lachet ihrer. Ich komme zum Ziel. Und darauf liegt eine Verheißung, Psalm 122. Es möge Frieden und Glück sein in deinen Palästen, wer für den Frieden Jerusalems betet. Auch in unseren Gebetszeiten, in der Gemeinde, im stillen Kämmerlein oder zu zweit oder zu dritt. Ich möchte uns noch eine sehr wichtige Sache mitgeben aus dem Hebräerbrief. Wir kennen die alle. Für das neue Jahr 2026. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. So viel es an uns liegt, hab Frieden mit jedermann. Wir können nicht mit allen Menschen in Frieden leben. Es gibt welche, leider auch aus den Gemeinden, die scheinbar Machtmissbrauch betreiben, herrschen. Herrschende Leiterschaft statt dienende Leiterschaft. Aber was an uns liegt, jage dem Frieden nach. Zu der Zeit, wo das geschrieben wurde, vor 2000 Jahren, dann müsste man sagen, nimm dir das schnellste Kamel, was du kriegen kannst und geh hin da, wo du noch mit irgendjemandem was zu klären hast. Das ist das Erste, das ist das Wichtigste. Wir sind Gottes Kinder und im Reich Gottes herrscht Shalom, Friede. Der Friede Gottes, der höher ist wie alle menschliche Vernunft. Das ist wichtig und das möchte der Herr auch, dass wir in diesem Frieden leben. Und ich möchte uns auch zum Schluss nochmal ein Zitat von Albert Einstein bringen, weil er so tiefgreifend, er war ein sehr religiöser Jude, ich weiß nicht, ob er diesen letzten Schritt zu Jesus noch gemacht hat, ich weiß es nicht. Wenn man seine Zitate liest und hört, dann habe ich oft den Eindruck, ja, ich denke, dass er diesen letzten Schritt zu Jesus gemacht hat. Er schreibt, mehr als die Vergangenheit interessiere ich mich für die Zukunft, denn in ihr werde ich meine Ewigkeit verbringen. Mehr als 2025 interessiere ich mich für 2026. Warum? Weil der Herr alles neu macht. Weil er dich neu machen will. Erneuern in unserem Geist, in unserem Inneren. Das ist das, was der Herr uns anbietet. Und ich möchte uns das auch nochmal zusammenfassend mit den mit einem ermutigenden Vers aus Jeremia 17. Jeremia 17, die Verse 7 bis 8. Eigentlich, das ist eine Parallelstelle zu Psalm 1. Gesegnet aber ist der Mann, natürlich die Frau auch, der sich auf den Herrn verlässt, und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt Frucht ohne aufzuhören. Früchte, das sind die Früchte des Heiligen Geistes gemeint, die in uns wachsen. Und das wünsche ich dir und mir, uns allen, dass ein neues Jahr in uns beginnt. Die Zukunft, das Schönste kommt noch. Siehe, ich mache alles neu. Und wo du erkennst, das oder das sollte ich vielleicht noch verändern. Oder mein Leben, ich habe es noch nicht ganz ihm übergeben. Dann warte nicht damit. Mach Nägel mit Köpfe. Gib Jesus dein Leben. Er wartet auf dich. Er nimmt dich an. Gerne. Noch ist Gnadenzeit. Und deshalb nochmal dieses Zitat. Mehr als 2025, will ich das mal mit meinen Worten sagen, interessiere ich mich für die Zukunft, für dein Reich, für das ewige Reich, Herr Jesus. Denn in ihr werde ich meine Ewigkeit verbringen. Und das möge der Herr euch allen geben. Amen.